Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
Die jeder kennt.
Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.
Herzlich willkommen zu Folge 27 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Es geht heute um Erfolgsgeheimnisse und dazu stelle ich kurz unseren heutigen Gast vor. 1968 in der Eifel geboren, polnische Wurzeln, einer Brauereifamilie entstammend, studierter Wirtschaftsgeograf und Betriebswirt, zeitweise tätig als Unternehmensberater, dann Übernahme eines historischen Weinguts an der Saar, Winzer des Jahres 2012. Inzwischen gedeihen seine Reben auf 85 Hektar Steillage, das reicht für 600.000 Flaschen Qualitätswein pro Jahr. Herzlich willkommen, Roman Niewodniczański. Ich grüße dich.
Danke, schön, dass mein Name deutlich ausgesprochen wird. Ich neige zum Schnellsprechen, werde mich bemühen, in diesem Gespräch ein bisschen langsamer zu sprechen, weil selbst ich schaffe es, meinen eigenen Namen nicht so deutlich auszusprechen. Vielen Dank, dass ich da mal so klar und deutlich höre.
Wie wichtig ist es dir, erfolgreich zu sein? Ist das dein eigener Ansporn oder hast du da vielleicht auch einen gewissen Disziplindruck vererbt bekommen?
Naja, also ich glaube, wir alle sind ja die Opfer unserer Gene und unserer Prägung von zu Hause aus. Und ich komme schon aus der Familie, in der Erfolg vorgegeben wird oder erwartet wird. Es gab mal irgendeinen Journalist, der schrieb mal, Scheitern ist nicht vorgesehen. Das ist schon richtig. Also Scheitern ist ja in unserer Gesellschaft ohnehin nicht vorgesehen. Und was schade ist eigentlich, weil Scheitern kann auch sehr spannend sein. Aber in meiner Familie ist halt Scheitern nicht angesagt. Und ich bin, hab das tragisch tief in mir drin, dass man sich anstrengend bemüht, alles gibt, um für sich, aber vor allem auch für eine Gemeinschaft etwas zu erreichen, um für seine Nachkommen zu schaffen, etwas Bleibendes zu schaffen, was in vielerlei Hinsicht etwas Wertvolles darstellt. Das Gute und Schöne ist mit Sicherheit etwas, was mich antreibt.
Du entstammst einer Brauereifamilie. Deine Familie ist wissenschaftlich, kulturell und auch vom Geschäftssinn her sehr gut aufgestellt. Gibt es Momente in deiner Kindheit und Jugend, die dich besonders geprägt haben?
Naja, als mein Vater mir sagte, dass ihm eher eine Palme aus dem Arm wachse, als dass ich mein Abitur schaffen würde, war mit Sicherheit ein prägender Moment oder der Moment, in dem mein Vater, ich kam von den Schwimmmeisterschaften andernfalls und war nur Zweiter und in dem er mich mit großem, mit sehr abfällig behandelt hat, weil er sich fragte, wie sich jemand etwas darauf einbilden kann, nur den zweiten Platz zu machen. Das sind mit Sicherheit prägende Momente in meiner Kindheit, aber ich bin meinen Eltern sehr dankbar. Ich habe Werte vorgelebt bekommen und Unternehmertum vorgelebt bekommen und glaube ich auch durch meine polnischen, halb polnischen Wurzeln auch viele Fähigkeiten vermittelt bekommen, die mir heute in meiner Arbeit sehr dienen. Und ich würde mal sagen, eine gewisse Allplatzfähigkeit ist etwas, was im Weinbau ohnehin von Vorteil ist. Und Bodenständigkeit ist etwas, was ich sehr schätze.
Was ist das Polnische, was du jetzt bei dir feststellst?
Ja, also Polen sind ja doch slawisch, ist ja generell sehr viel emotionaler. Auch zum Überschwang neigen, auch eine gewisse Übertreibung auch leider hin und wieder hinzulegen. Die Dinge auch mit einer gewissen Liebe zu betrachten. Wir Deutschen sind ja doch ein sehr nüchtern, wir Preußen sind ja doch auch sehr, sehr nüchtern. Und Disziplin ist etwas, was mal in unseren Tugenden sehr stark war. Ich weiß nicht, ob es heute auch der Fall ist. Aber das Polnische ist eben doch sehr, auch eine gewisse ganzheitliche Betrachtung auf die Dinge und die Schönheit des Augenblicks zu wertschätzen und dann aber die Emotionen auch zu zeigen, die man hat. Und ich habe gerade einen Beruf, der mich mit unheimlicher Freude erfüllt, jeden Tag etwas wachsen zu sehen, mit Weinbanken zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten, die zum Teil einfach jetzt gerade in diesem Moment regnet es draußen und die jetzt gerade in diesem Augenblick leider draußen im Stallang stehen müssen und dort viel leisten, das nimmt mich halt mit und das ist mit Sicherheit auch ein Bestandteil einer slawischen Mentalität, dass man doch dann auch Gefühle auch mal artikuliert.
Du bist irgendwann ausgeschert vom Bier zum Wein. Wie kam das?
Ach, das war eigentlich ganz, ganz klassisch. Meine beiden Brüder waren sehr früh vorgesehen in der Firmenhierarchie, machen beide einen tollen Job in dem Unternehmen bei uns in der Eifel. Und es war sehr früh klar, dass ich dann als dritter, später geborener, langes Sorgenkind in der Familie eben eher einen anderen Weg gehe und habe halt meinen eigenen Weg gesucht und bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich auch dank des Fleißes und der Spaßung bei meinen Vorfahren meine eigene Biografie schreiben darf. Da wache ich jeden Morgen auf und jeden Abend gehe ich ins Bett mit dem Gedanken, dass ich dafür sehr dankbar bin, dass es mir das eben Sicherheit gibt, gerade in diesen doch dunklen Zeiten, in die wir jetzt gerade erleben müssen und bin da unvorstellbar froh und dankbar, dass ich immer ein warmes Bettchen habe, das mich sichert, absichert, während in diesem Moment viele Leute ihre Firmen verlieren. Da denke ich gerade in diesen schwierigen Zeiten sehr intensiv drüber nach. Das ist etwas ganz Wichtiges, ja.
Ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, gewissermaßen als Neuankömmling in einer Branche Fuß zu fassen, deren Mitglieder ihr Wissen über Generationen weitervererben. 2012 wurdest du zum Winzer des Jahres gekürt. Hattest du da einen Mentor oder hast du dir dein gesamtes Wissen und dein Verständnis in Gänze selber beigebracht?
Ich habe ja BWL und Wirtschaftsgeografie und auch VBL, Sustainable Development, also Nachhaltigkeitsstrategien, gelernt an der Uni. Habe mich vorher sehr intensiv mit Kapitalanlagen beschäftigt, als Student schon an der Börse gezockt. Habe also sehr viele, sehr umfassende Fragen auch der Ökologie sehr schon früh an der Uni intensiv kennengelernt. Mentoren, in dem Sinne gab es eine Menge. Es gab meinen Professor Jetzold, der mich weintechnisch an die geografischen Aspekte des Weins herangeführt hat. Professor Spehl an der Uni Trier war lange Zeit ein brillanter Professor für Nachhaltigkeit in einer Zeit, in der noch kein Politiker das in den Sonntagsreden verwenden konnte, was nicht kannte. Und dann gab es natürlich meinen Großvater Theo Simon, der an den großen Feiertagen immer einen Moselwein trank und der mir die Wertigkeit von Moselwein nahegebracht hat in der Zeit, in der Moselwein eher als süß, sauer und billig in den Köpfen vieler deutscher Konsumenten wahrgenommen wurde. Dann viele Kollegen, die ich sehr bewundere. Ich habe immer noch den alten Egon Müller vor Augen, der mich auf eine gewisse Art auch mitgeprägt hat, durch die Proben, die ich bei ihm erleben durfte. Dieses schon aristokratische, dieses Edle, das auch den großen Wein ausmacht, in seiner Persönlichkeit auch transportierend. Viele Kollegen, die ich sehr bewundere, Heiner Löwenstein, der in der Terrassenmosel einfach wegweisend auch für meine Arbeit gearbeitet hat, und viele andere Kollegen, das heißt auch Karl von Schubert, also auch viele Kollegen hier in der Mosel, die ich sehr schätze und die mich in meiner Arbeit dann durchaus geprägt haben, neben einer Menge Starwinzer aus Kalifornien, aus Oregon, Washington State, aus da hat mich ein Jim Clendenin, der hat mich wahnsinnig beeindruckt, auf meinen Reisen in Australien, an Tom Scott oder in Adelaide Hills, sind schon sehr viele Mentoren, also viele, die mir geholfen haben, dorthin zu kommen, wo wir heute stehen.
Dann sprichwörtlich die Reise aus der Eifel an die Saar. Erinnerst dich an goldene Zeiten des Saarweins? Findest ein Weingut, das seine besten Jahre zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte? Was hat dich da herausgefordert? Was war der Reiz, dass du letztlich auch volles Risiko gegangen bist und investiert hast?
Ja gut, gerade dieser Konflikt, das ist ja das Spannende. Ich habe studiert in Trier in einer Zeit, in der Moselwein am Boden war, habe aber gleichzeitig Dokumente gefunden, die mir auch aufzeigten, dass eben auch gerade von Volksum, ein Weingut in der Saar, mal in der Kaiserzeit, also um 1900, eben eines der Luxusgüter auf dieser Welt war. Etwas, was vielen Menschen nicht bewusst ist, dass Moselweine und eben auch von Volksum dieses Haus hier Weine geliefert hat um 1900, die zur absoluten, die Elite der Welt beliefert haben. Ich habe ja hier Originaldokumente liegen aus dem Ritz-Carlton New York, aus dem Ritz Paris, aus dem Grand Hotel Königsberg, aus Luxushotels in Deutschland, dem Adlon, dem Vierjahreszeiten oder einem Keller in Berlin, in denen von Volksum Marke war, die oft das Mehrfache von einem Luxuswein aus Frankreich kostete. Dann reden wir heute nach heutiger Kaufkraft und Preisen von vielen, vielen hundert Euro. Preise, die hier eigentlich ausschließlich von einem Egon Müller, meinem Kumpel und Nachbarn hier in Wilting, erreicht werden. Und das sah ich in diesen Dokumenten, das hat mich enorm gereizt. Auf der anderen Seite haben wir aber, wenn du von Herausforderungen sprichst, natürlich hier die höchsten Produktionskosten weltweit. Das ist etwas, was vielen nicht bewusst ist, aber eine Flasche Moselwein herzustellen, kostet mal das 3- bis 4-fache dessen, was eine Flasche in Rheinhessen oder Pfalz kostet. Und wir sind im direkten Konkurrenzumfeld. Das ist schon mehr als eine Herausforderung, das ist erstmal ein dickes Problem. Die Wahnsinnskosten und immer wieder in der absoluten Spitze mitspielen wollen bei doch etwas komplexeren Umweltbedingungen ist nicht so einfach. Das ist aber die Herausforderung, die mich gereizt hat und die ich aber auch zugleich als Chance sah. Weil dann, wenn es schwierig wird, macht es eigentlich am meisten Spaß.
Du hast von Volksum 1999 übernommen. Wann war denn für dich der Moment, wo du gewusst hast, das wird wieder was ganz, ganz Großes?
Das ist witzig, weil manchmal erkennt man die Chancen ja in komischen Momenten, aber es war ein trüber Novembertag Ende 98, welche mich nicht verändern. Wir sitzen ja gerade hier im alten Weingut im Herrenhaus und sitzen in diesem wunderschönen Jugendstilsaal und da draußen kam ich und der hat mich dann mit meinem Golf 1, ein wackeliger alter Golf, will ich nie vergessen hier, mich an den Herrn Jordan herangewagt, der damalige Eigentümer, der leider mehrfach schlimm gescheitert war, obwohl er ein toller Typ war. Und der Hof war verdreckt und es war ein ganz gruseliger, kalt, nasser Schnee, so übler Schneeregen, wie er am Ende November manchmal kommen kann. Es ist ein schossiger Tag und der Hof war voller Kisten mit vergammelten Holzkisten, mit alten Flaschen und das Betonpflaster, das schon lange nicht mehr dauert, das war gruselig, es spritzte einem das ins Gesicht, wenn man darüber lief und alles war grau und grau und es war eigentlich eine Müllhalde. Aber mein Herz hat gelacht und für mich das war eine Liebesbeziehung, die sich dort abgespielt hat und ich war von einem Moment auf den nächsten verliebt, weil ich habe gesehen, was sich machen lässt und was dort ein Potenzial drin steckt und welche wunderbare Anwesen, welche Ausstattung, das dann, welche echte Werte dahinter steht und das hat mich total beeindruckt und das war die erste Love Affair in Ende 98, dann haben wir lange Diskussionen gehabt, 99, es gab ein paar Mitbewerber, auch in der Region recht bekannte Unternehmer und konnte zum 1. Januar eigentlich 2000 dann das Weingut übernehmen. Ja, und dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
Du bist mit einer Mannschaft angetreten, um direkt in der Champions League zu spielen. Wann haben denn die anderen Liga-Teilnehmer festgestellt, dass man dich ernst nehmen muss?
Ich weiß nicht. Als wir am Grab von Egon Müller Senior standen, starb im in 2001, war ein wunderbarer Empfang auf dem Schatzhof und mich die Kollegen fragten, was ich denn, ich als Herr Nemnischanski denn dort in der Saar machte. Ich kaufte damals massiv Land, habe von vielen Dutzend Eigentümern hier im Ort bereits sehr schnell Weinberge gekauft, weil damals wollte keiner Weinberge haben. Die standen bei mir wirklich in der Tür oder in der Kneipe, hat man mir abends mehrfach Weinberge angeboten. Das hat zu einer gewissen Irritation geführt, wurde aber dann sehr schnell auch sehr freundschaftlich aufgenommen. Das ist das Tolle hier in der Saar. Wir haben heute einen sehr guten Austausch. Das ist ein bisschen anders, wenn ich mir das erlauben darf, als in der Mosel. Also wir haben hier extrem wenig Konkurrenzdenken, wie es sonst in anderen Weinbauregionen vielleicht auch schon mal Winzer geprägt hat. Das ist gerade in der Saar sehr schön. Und so fühlte ich mich auch sehr schnell willkommen. So haben wir schon zusammen viel Wein, sehr schnell, sehr früh, sehr viel Wein getrunken, gut gegessen. Und das ist immer die Basis von Freundschaft.
Inzwischen sind einige Jahre ins Land gezogen. Du kannst dir mittlerweile aussuchen, wohin du deine 600.000 Flaschen verkaufst, ganz ohne Marketing. Was gibt denn da den Ausschlag, wer dann noch von deinen Weinen profitieren kann, wer sie überhaupt noch bekommt?
Ich träumte vom ersten Tag an hier von einer Luxusmarke und dafür musst du dich jeden Tag anstrengen. Jeder Kollege weiß das und jeder Unternehmer und jeder in seinem Leben, der das erreichen möchte, egal ob er einen Schuhhandel hat in Trier, ob er eine Werbeagentur hat, egal wie erfolgreich die heute sein mag, dann, wenn du den größten Erfolg hast, muss ich am meisten anstrengen, das weiß jeder. Und echter Erfolg kommt nur von, also ich nenne es Exzellenzanspruch, dessen Basis die Präzision ist in allen Details. Das fängt bei Texten an, das ist die Art, wie die Reben gebunden werden im Weinberg, wie die Fässer gepflegt sind, die Partner, die man hat. All das musst du als Unternehmer von morgens früh sehr früh aufstehen und abends sehr, sehr spät ins Bett gehen, den ganzen Tag dieser Idee folgen. Dann hast du vielleicht die Chance, dass du oben mitspielen kannst. Und gerade in meiner Branche ist der Erfolg nie garantiert. Ich sitze hier in einem Haus, das bereits 4 Eigentümer hatte in den letzten 100 Jahren. Das zeigt, dass doch dann alles andere als ein Erfolg vorgezeichnet ist.
Inzwischen gibt es deine Weine auch beim Discounter Lidl. Wie kam das? Was war die Motivation dahinter?
Also im Laufe der 20 Jahre hat sich meine Idee von einem Luxusweingut verändert. Am Anfang wollte ich eine elitäre, wohlhabende kleine Schicht, also den typischen Porsche-Fahrer. Damals bin ich in einer Zeitung stark dafür verurteilt worden, dass ich den Porsche-Fahrer aus Düsseldorf an den Moselwein heranführen darf. Da haben viele sich sehr lustig drüber gemacht. Dahinter stehe ich immer noch, weil es wichtig ist, dass wir diese Gruppe auch gewinnen. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch, wenn ein Nachbar, eine Oma aus Schoden, der Feuerwehrmann aus Ogfen am Samstagnachmittag auf meiner Terrasse im Neubau ein Glas Wein eben so zum Feierabend als Sundown genießt. Und daran angrenzend glaube ich, dass ein wirklich erfolgreiches Weingut nur dann eine Relevanz hat, wenn es in der Breite der Preissegmente vertreten ist. Natürlich haben wir Weine mit mehreren tausend Euro die Flasche. Meine Trockenmineralauslesungen liegen bei bis zu 4.000 Euro die Flasche und die laufen auch ganz gut. Und unsere großen Gewächse liegen oft bei 50, 60, 70 Euro die Flasche und auch die laufen sehr gut. Aber ich glaube, und das ist vielleicht etwas Neues, was es vorher in dieser Form noch nicht gab oder was selten gelungen ist auch in Deutschland, dass eine Marke neben ihrem Premium-Anspruch auch ein Preiseinstiegssegment hat, das von einer Breite der Bevölkerung erworben werden kann. Und Lidl ist neben Aldi nun mal der größte Discounter in Europa. Es ist Europas größter Händler. Und damit als Partner per se schon mal gerade in Corona-Zeiten, den Menschen nun mal auch tendenziell stärker im Handel und im Discount einkaufen, ein Partner, mit dem man sich beschäftigen kann. Aber Achtung, das ist natürlich sehr gefährlich, weil das ist natürlich auch ein böser Händler, der natürlich auch für die Landwirtschaft und für natürlich auch den Preise drückt. Deswegen war ich lange Zeit sehr kritisch und ist auch ökologisch fragwürdig. Das sind Dinge, die mich durchaus nachdenklich machen. Auf der anderen Seite erfüllt aber dieser Discount eine Aufgabe, die ist extrem wichtig. Er gibt Lieschen Müller oder der alleinerziehenden Mutter die Chance, dass sie mit einem recht kleinen Budget doch ein Lebensmittel kaufen kann, die gesund sind, einigermaßen gesund hoffentlich und kann wohl die Grundbedürfnisse erfüllen, die auch den kleinen Luxus darstellen. Und dazu gehört dann unser Wein. Der Lidl Handverlesen, nur für Lidl erzeugt, ist ein sehr hochwertiger Riesling, der auch alles andere billig ist. Das liegt bei knapp 9 Euro, soll aber ein richtig guter Wein sein. Wir haben 7 Vertragswinzer, die aus Top-Weinbergen an der Mittelmosel vor allem, aber auch ein paar an der Saar, dafür goldgelbe Bärchen von Hand lesen. Wir haben jetzt gerade diese Lese hinter uns. Das sind bis zu 300.000 Flaschen, die dann in 3.500 Märkten in den Regalen stehen. Und wie gesagt, lange habe ich mich damit sehr schwer getan. Heute sind wir stolz darauf, dass wir es schaffen, einen Wein zu erzeugen. Das ist nicht von Volkstum, das ist die Marke heißt Handverlesen. Es ist ein blaues, jetzt kommt der Werbeblock, blaues Etikett mit weißen Händen, die quasi die Trauben halten sollen, also behütend wirken. Und also schon sehr signifikant, auch anders als von Volkstum die Marke darstellt. Und mein Traum ist, natürlich habe ich wirtschaftliche Interessen. Ich möchte meine Faktur auslasten. Wir haben gerade ein neues Weingut gebaut, das ist mit Sicherheit einer der teuersten und aufwendigsten Bauten in der Weinbranche der letzten 30 Jahre in Deutschland darstellt. Und die muss ausgelastet werden. Und ich habe tolle Mitarbeiter, die sich sonst vielleicht auch ein bisschen langweilen bei mir. Und auf der anderen Seite, und deswegen habe ich auch durchaus wirtschaftliche Interessen, weil das ist natürlich in Sachen Nachhaltigkeit auch ein Ziel, wirtschaftlich zu sein. Auf der anderen Seite träume ich aber davon, dass wir es schaffen, auch mit unserer Arbeit über die nächsten Jahre, das Vertrauen in Moselweine zu steigern. Und Vertrauen beginnt nun mal für die breite Bevölkerung in einem Discount. Und ich sehe halt nicht ein, warum ein Champagner, ein Brunello di Montalcino oder ein Barolo für 14, 16, 18 Euro im Discount verkauft werden, eine Moselwein immer für 2,99. Das sehe ich einfach nicht ein. Das ist beschämend, gerade angesichts der Leistung, die meine Kollegen in diesen Wochen auch in diese Steillagen bringen und erbringen. Und das ist deswegen mein Wunsch war, einen Wein für die breite Bevölkerung zu produzieren, der richtig gut ist. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass er vor ein paar Wochen zum besten Wein im deutschen Handel gewählt wurde. Blind übrigens aus der Verkostung von 4.500 Weinen, 140 Verkoster beim Manninger Verlag in Neustadt, Mundusvini heißt das. Und das hat uns schon riesig gefreut. Das ist eine Anerkennung. Ich behaupte, das ist neben den drei Titeln Winzer des Jahres, die wir so in den letzten Jahren bekommen haben, oder Weingut des Jahres, ist das die schönste Auszeichnung, über die wir uns am meisten gefreut haben. Dass der einfachste meines Hauses die höchste Anerkennung bekam.
Also gleichzeitig im höchsten Qualitätssegment rangieren und auf der anderen Seite einen Volkswein anbieten, der für jeden zugänglich ist.
Ja, der hätte auch Volkswein heißen können, aber den Namen hatten wir schon vergeben, den hätte ich gerne genommen. Aber ich finde Handverlesen noch wichtiger, vielleicht oder passender, weil er natürlich auch die Unterscheidung zu Industrieweinen darstellt. Das ist ja alles andere als ein Industrieprodukt. Das ist handgelesen, handsortiert. Wer uns in den letzten Wochen beobachtet hat, alle unsere Besucher haben ja durch diese, auch in die Traubenannahme geführt, ihnen das gezeigt, mit welchem Aufwand, mit welcher Hingabe meine wunderbaren Mitarbeiter dort Traube für Traube, Beere für Beere sehr sorgfältig sortieren, handverlesen und dann entsteht auch so ein solcher Name. Ja, ich weiß nicht, ob es langfristig gelingt. Ich weiß nicht, wie sicher ein Partner wie Lidl ist. Wir bemühen uns darum, denen eine tolle Qualität zu liefern. Vielleicht haben die Kunden ja irgendwann keine Lust mehr darauf. Momentan ist der Verkauf erfolgreicher als erwartet. Wir sind ja kein Discount-Lieferant in der Summe. Wir sind ein Spitzenweingut, bei dem jede Flasche Wein von Volkstum muss wirklich für Qualität stehen. Und deswegen ist das Thema Lidl ein Beiboot. Aber es ist ein sehr interessantes Beiboot, weil es auch in meine Strategie der Relevanz hineinpasst. Wir wollen eine der relevantesten Marken sein, einer relevantesten Anbieter für richtig hochwertige Weine mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis, wenig Alkohol, viel Trinkspaß, sehr bekömmlich, auf eine sehr nachhaltige Art und Weise erzeugt. Das ist unser Ziel und da passt nun mal auch ein Kunde wie Lidl, der immerhin der größte Biogemüsehändler in Europa ist, schon durchaus hinein.
Wir kommen zur ersten Frage aus der Im Leben nicht Community. Susanne fragt, ob es bei Wein so etwas wie zeitgeistliche Trends gibt. Gibt es sowas, dass sich vielleicht Geschmäcker oder auch eine gewisse Weinmode auch verändert oder bleibt man da immer traditionell?
Natürlich und wie? Also jede Epoche hat ihre Produkte, die bevorzugt werden. Ich habe hier eine sehr schöne Preisliste liegen aus dem Jahr 1902 aus dem Kaiserkeller Berlin. Da steht schon drin, dass der Geschmack des Volkes in langen Perioden von hellem zu dunklem Bier schwankte und das helle Bier, also das Pilzbier und der Moselwein wurden auf einmal in den Karten der Welt erfolgreich. Witzig, weil mein Urgroßvater das Pilz in Deutschland eingeführt hat. Deswegen ist es ganz lustig, weil ich jetzt mit einem Moselwein unterwegs bin. Aber die Moselweine, damit sind nicht die Saarweine gemeint, waren Anfang 1900 in der Mode, weil sie leicht und bekömmlich waren. Als ich gestartet bin mit dem Weingut, waren sie völlig out und sie wurden als süß, sauer und billig wahrgenommen. Und die Epochen ändern sich. Unsere künftige Zielgruppe ist eine Zielgruppe, die gerne kocht, die Freude daran hat, Weine mal blind mit Freunden zu verkosten und zu probieren, etwas zu erleben, etwas zu erfahren. Neben der Flüssigkeit, die Mineralien, Zucker und Alkohol enthält, aber eben auch ein handwerkliches Produkt erleben möchte, auch eine Kulturlandschaft im Glas haben möchte, Steillagenweinbau, eine Historie dahinter sucht und so ist das auch jeder Wein, enthält ja auch dann diese Kultur. Und diese Moden sind immer wieder abwechselnd. Momentan ist es eine sehr starke Mode in Richtung Grauburgunder zum Beispiel, die seit ein paar Jahren stark. Also Burgundersorten sind extrem erfolgreich. Aktuell gibt es eine Mode hin zu Rosé, aber gestern stand in der FAZ, in der immer einflussreichsten deutschen Zeitung, dass Riesling doch weiterhin bei weitem Nummer 1 ist. Und wir versuchen auch in Volkstum, Kernthema ist Riesling Und Kernthema ist eben finessenreich, elegant, leicht, aber vor allem moderat im Alkohol und trinkfreudig. Und das ist ein Thema, das gerade in solchen heißen Sommern wie 18, 19, 20 natürlich extrem wichtig geworden ist, weil es, wenn es immer schwerer fällt, leichte, reife, aromatische, bekömmliche Weine mit einer sehr reifen Säure, die nicht zwickt im Magen, sondern die bekömmlich ist, zu erzeugen, da sind wir mitten im Trend drin. Und ich bin davon überzeugt, dass in einer Fit-for-Fun-Zeit, in diesem Fitness-Trend, in dem Functional Food ein Thema ist, in dem auf einmal Menschen sich mit der Wirkungsweise der Lebensmittel beschäftigen, zumindest die etwas Klugen tun das. Und da spielt mit Sicherheit ein Weißwein, der toll zum Essen passt und der moderat, der sehr bekömmlich ist, der sehr verträglich ist, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist neben dem Klimawandel der Hauptgrund, warum ich hier in der Saar gelandet bin.
Wir bleiben bei den Trends. Jetzt eine eher ausgefallene Frage. Gibt es ein Cocktailrezept, das dir bekannt ist, in dem Wein eine Rolle spielt?
Ich bin leider kein großer Cocktailtrinker. Ich trinke schon ausreichend Wein und ich versuche, die Kapazität meiner Leber, Enzyme maßvoll auszulasten. Wir erzeugen gerade mit Freunden aus der Eifel einen Wermut. Und ich hätte vielleicht in einem Jahr mehr sozusagen zu dem Thema, weil Wermut, also aus Weißwein erzeugt, ist mit Sicherheit ein spannendes Thema. Da sind wir gerade am Feilen. Wir suchen gerade in der besten Rezeptur für einen Wermut und dann kann ich dazu mehr sagen, wie man ihn mixt. Beim Weißwein, ich habe nichts dagegen, wenn eine Frau im Hochsommer ihren Wein mit Eiswürfeln verdünnt, weil sie Angst vor dem Alkohol oder den Kohlenhydraten hat, die da drin sind. Und ich habe gar kein Problem damit, wenn man kreativ damit umgeht. Aber klassische Mixrezepte mit Riesling sind mir so in dieser Form nicht unbedingt bekannt.
Wir kommen nochmal zu dir, zu deiner Persönlichkeit, was mir bei dir extrem auffällt. Du bist ein sehr bescheidener, höflicher, sehr eloquenter Mensch mit einem beeindruckenden Feinsinn und einem Gespür für so eine Art edellässiges Auftreten. Gleichzeitig bist du eine Person der Öffentlichkeit. Man schreibt über dich, man blickt zu dir auf, man schätzt dich, man prämiert dich. Wie bleibt man da auf dem Boden? Wie regelst du das für dich?
Also ich habe die Schamensröte. Schade, dass man das nicht zeigen kann. Das ist schon sehr ein bisschen unangenehm, was du sagst. Also mich prägt vor allem eine gewisse Unsicherheit. Ich war als Kind extrem schüchtern, bin zweimal in meinem Leben von der Schule geschmissen worden. Ich bin alles andere als ein von Selbst oder von Hochmut oder von, wie nennt man das, also Selbst- wie Arroganz finde ich immer sehr problematisch bei Menschen.
Überheblichkeit vielleicht.
Überheblichkeit finde ich ganz furchtbar. Also Überheblichkeit ist sowas von dämlich. Jeder von uns hat Schwächen und Menschen, die glauben, dass sie keine Schwächen haben, die sind mir einfach nicht willkommen in meinem Leben.
Wie sieht denn eigentlich dein Tagesablauf aus und welche Bedeutung hat für dich das Thema Zeit?
Jetzt muss ich natürlich als Unternehmer sagen, dass ich morgens 5:30 aufstehe und dann meine Yoga-Übungen mache, einmal um die Sache herumrenne und dann ins Büro gehe. Tatsächlich stehe ich früh auf, wobei bei mir ist es eher 7 Uhr. Die Matte liegt immer jeden Morgen da und die Yoga-Übungen habe ich auch drauf, aber leider ist dann das Fleisch oft zu schwach, wie bei vielen von uns. Und dann beginne ich aber immer mit einem sehr guten Frühstück, mit der Zeitung natürlich, auch dem Trierischen Volksfreund übrigens, in der FAZ daneben. Beides, ich lese erst den TV, dann die, da brauche ich, das geht auch ein bisschen schneller als mit der FAZ. Zwischendrin höre ich noch den Deutschlandfunk, das sind so die Basismedien neben dann als ihre Zeitung, also der NZZ aus Zürich, die ich jeden Tag so verspeise, weil für mich ist das extrem spannend zu sehen, wie politische Themen unserer Zeit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und interpretiert werden. Und dann gehe ich in mein Büro, also das ist in der Regel von extrem vielen Meetings, Kontrollbesuchen in Weinbergen, Besprechungen mit meinem Team, Kundenbesuchen, also so ein Tag ist natürlich extrem ausgefüllt und fast immer wie gestern, vorgestern, vorvorgestern und vorvorvorgestern endet er dann mit einem schönen Abendessen, mit sehr spannenden, gestern hatte ich einen ganz spannenden Unternehmer, gestern hatte ich einen Unternehmer hier, einer der führenden Gründer in Deutschland, der hatte schon 4 große Firmen gegründet und jetzt betreibt er einen Flugzeugpark, er hat ein Flugzeugmuseum in Wernigerode, ein ganz toller Typ. Das ist ja schön in meinem Beruf. Ich habe durch den Beruf lerne ich ganz, ganz tolle Leute kennen und so kommen dann viele spannende Gespräche zustande. Und dann gehe ich meistens nach dem Gespräch, nach dem Abendessen noch ins Büro und bin dann meistens so bis 1, 2 Uhr. In der Regel bin ich dann so um 1:30, 2 im Bett. Und das heißt, viele leiste ich dann in den Nachtstunden sind bei mir extrem wichtig, dass ich dann meine tägliche Arbeit, die liegen geblieben ist, eben abgearbeitet bekomme.
Spannende Gespräche hast du mit Sicherheit auch in deiner unmittelbaren Nachbarschaft. Günther Jauch hat ja gewissermaßen sein Weingut direkt neben deinem. Wie ist da der Umgang miteinander?
Wir hatten jetzt Corona-bedingt in den letzten Wochen nicht so viel Kontakt wie üblich, aber wir treffen uns auch sehr regelmäßig in normalen Jahren, 10, 20 Mal im Jahr. Auch er ist ein sehr großzügiger Mensch und Wir sprechen immer noch von Günter Jauch, dahinter ist die Thea, seine Frau, eine tolle Frau, also Wahnsinn, Hammer, die ich sehr, sehr, sehr schätze und aufgrund ihres Fleißes und ihrer Bodenständigkeit sehr schätze. Beide sind sehr bodenständig, beide sind sehr sympathisch und tolle Gesprächspartner. Natürlich hat ein Günter Jauch ein Wahnsinnsumfeld und kann sehr viel erzählen und erzählt auch gerne. Und das macht sehr viel Spaß, abends dann mit ihm lange zu sitzen, zu essen und zu trinken. Das ist etwas, was wir Kollegen in der Saar sehr gerne zusammen tun. Das ist auch die Grundlage von Freundschaft und Austausch hier. Ja, das ist mein Kollege, mein Nachbar und freue mich, dass er Glamour ins Dorf bringt oder ins Tal und den Blick auf die Saar auch noch etwas schärft. Das hat uns sicherlich gut getan in den letzten Jahren. Und es ist ein Weingut, das sich engagiert, das auch im absoluten Premium-Bereich mitspielt und dessen Wein ich sehr schätze. Und aber vor allem schätze ich die Familie, die dahinter steht. Und das sind eben zutiefst werteorientierte, sympathische und fleißige Menschen, die alle Stärken und Schwächen haben, die wir alle so mit uns rumtragen.
Wir bleiben beim Thema Glamour. Am Donnerstag findet hoffentlich im Astoria die Wine Night statt. Wie kam diese Kooperation zustande?
Ja gut, Herr Laux ist ein cooler Typ. Ich schätze ihn als Trierer Gastronom sehr. Ist ein richtig guter Gastronom, ist jemand, der auch Klartext spricht und der mit dem Spaß macht, das ein oder andere Bierchen zu trinken, meinetwegen auch ein Glas Wein. Und er ist wirklich ein toller Gastgeber und das Astoria oder das Waldorf ist eben auch ein wichtiges Lokal, in dem ich sehr gerne mein Feierabendbierchen trinke, wenn ich es mal schaffe, abends in Trier zu sein. Und es ist ja schon das zweite Mal, dass er mich einlädt, dort einen Abend mit Blick auf den Dom mit unseren Weinen zu moderieren. Aber fällt mir ein, wir müssen die Weine noch auswählen. Und ganz kurzfristig vorher. Aber ich freue mich drauf. Das ist natürlich eine kleinere Runde durch Corona, ist etwas überschaubar, aber die Küche ist super. Das letzte Mal vor einem Jahr war das schon ein tolles Abendessen. Es macht sehr viel Spaß. Ich habe einen generösen Gastgeber. Finde, bekommen die Gäste sehr viel geboten. Der Abend ist leider schon ausgebucht und ich freue mich sehr auf den Abend. Das ist eine tolle Gelegenheit, auch so ein bisschen die Trierer Geschichte mit einfließen zu lassen. Das ist toll und Trier ist ja ganz eng mit dem Wein verbunden und gerade im Schatten des Domes, wenn man dann spürt, was dort an Geschichte, der ehemalige Kaiserpalast, der dort im Blickweite ist, finde ich toll und das Gebäude ist super schön und ich finde es extrem schön, extrem gelungen. Trier fehlt Gastronomie. Ich habe hier eine Liste aus dem Kaiserhotel Berlin, in der das Auge und der Geist erfreut werden. Und ich finde, das ist der Fall im Astoria. Das ist einfach ein schönes Restaurant mit einem guten Service, in dem man sich extrem wohlfühlt. Der Gastronom hat dort einfach eine richtig gute Designerin genutzt und sich einfach hat das toll hinbekommen. Also ein super Laden. Freue mich drauf.
Worauf dürfen sich die Gäste freuen bei erlesenen Weinen und leckeren Speisen?
Ich neige zu sagen langen Ausflüchten. Ich hoffe nicht zu viel Geschwätz. Ich selber freue mich auf kritische Fragen und auf sympathische Gäste und auf einen schönen Abend. Wein hat ja immer sehr viel auch mit Genusskultur zu tun. Und ich freue mich aber auch darauf, auf ein gutes Essen. Und in diesen Corona-Zeiten ist man auch um jeden Abend dankbar, den man gemeinsam mit netten Menschen noch verbringen darf, bevor dann in wenigen Tagen der Lockdown kommt. Wahrscheinlich kommt, davon gehe ich momentan aus.
Was macht das mit dir? Ich meine, du hast jetzt auch miterlebt, was das mit Menschen macht, die vom Lockdown unmittelbar betroffen gewesen sind, als wir das im März und im April hatten, insbesondere in der Gastronomie. Wie gehst du damit um? Wartest du jetzt auf dieses Ergebnis, das ja jetzt auch in dieser Woche fallen wird? Ist das Panik, Befürchtung? Welche Emotionen löst das bei dir aus?
Na klar, von allem etwas. Panik ist mit Sicherheit auch dabei. Also wenn du eine Firma betreibst wie wir, die pro Tag einen fetten Kostenapparat trägt und dann sind alle deine Exportmärkte gelockdowned. Und dieses Jahr war für viele meiner Kollegen eine katastrophale Herausforderung. Die Trump-Zölle haben dazu geführt, dass der Export in die USA komplett eingebrochen ist. Russland, China sind fast weggebrochen. England, mein Importeur, ist pleite. Finnland, Norwegen tun sich sehr schwer. Polen ist weggebrochen. Also das ist schon für die Weinbranche eine Riesenherausforderung. Bei Volkswagen ist ein Weingut, das zu zwei Drittel in die Gastronomie beliefert. Das heißt, jeder Tag, den die Gastronomie geschlossen hat, ist bei uns eine Katastrophe. Also das ist schon... Also diesen Stunden bin ich dann meinen Vorfahren sehr dankbar, dass sie mir die Sicherheit gegeben haben, dass ich nicht Konsequenzen ziehe, die bei Winzern immer schon mal vorkommen, dass sie komplett an allem zweifeln. Ich bin davon überzeugt, dass wir das überstehen werden, weil wir den Kunden ein tolles Produkt anbieten zu einem sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Deswegen glaube ich, dass von Volkswagen auch eine starke Marke ist. Ich glaube, dass wir diese Krise gestärkt überstehen werden. Panik bekomme ich, wenn ich sehe, was das mit uns tut. Ich glaube, dass wir eine andere Welt sein werden, nachdem das alles überstanden ist. Ich habe Sorge um die Gastronomie. Deswegen freue ich mich auch so sehr auf den Abend im Waldorfs jetzt am Donnerstag, weil einfach diese Feste werden immer rarer und diese, natürlich Corona-konform gehalten. Aber dieser Austausch ist ganz wertvoll. Ich glaube, wir alle haben die Gastronomie, den Gastgeber in einem Restaurant auf einmal schätzen gelernt. Also ich erinnere mich an viele Momente letzten Wochen, in denen Menschen glückselig im Restaurant saßen und oder im Lokal oder in der Eckkneipe und zum ersten Mal gemerkt haben, was das mit ihnen macht, was das bedeutet, mit wildfremden Menschen am Tresen sitzen zu dürfen, ein tolles Eifler Bier oder meinetwegen auch ein anderes trinken zu dürfen und sich auszutauschen und nicht zu Hause rumzuhocken und eingesperrt zu sein. Also eingesperrt sein ist etwas Schreckliches. Und ich kann nur hoffen, dass die Menschen das überstehen. Ich bin in diesen Tagen in Gedanken bei den vielen kleinen Künstlern. Ich habe jetzt gerade bei meinem Kumpel, ich habe einen Freund aus der Pfalz, Christoph Hammel, mit dem wir ein Wein gemacht haben für die Untiere, ein Theaterkabarett in Kaiserslautern. Wir haben 10.000, ich glaube fast 11.000 Euro gesammelt über einen Wein, den wir gemacht haben, und denen das gespendet, ohne Spendenquittung, einfach nur, weil wir ihn unterstützen wollten, weil wir der Meinung waren, wir müssen was tun, und das wird jetzt schon wieder der Fall sein. Ich überlege jetzt schon mein nächstes Projekt, wie wir auch Künstlern helfen können, an die keiner jetzt gerade momentan denkt. Alle denken ja an die Krankenschwestern und die Ärzte, die mit Sicherheit auch wahnsinnig tolle Leistungen erbringen und die Altersheime betreiben. Das ist unglaubliche Leistung, die da gebracht wird. Aber die werden natürlich vom Staat entsprechend hoffentlich unterstützt. Und ich finde mal wichtig, dass man an die denkt, an die keine anderen denken. Und das ist schon sportlich momentan.
Was gibt dir Hoffnung? Womit glaubst du, anderen Menschen Hoffnung zu geben, dass sie vielleicht auch gestärkt aus der Krise rausgehen?
Also ich glaube, dass hinter jedem dunklen Tunnel kommt irgendwann ein Licht. Und so versuche ich selber Optimismus zu fassen. Bei uns läuft es außerordentlich gut, weil unsere Privatkunden und weil auch die neue Manufaktur uns sehr helfen, weil auch so eine Entscheidung wie mit Lidl uns sehr geholfen hat und überhaupt die Kosten reinzuholen, die enorm sind in diesem Weingut. Bin da voll Optimismus. Ich glaube, dass wir letztlich gestärkt, weil das Konzept, mit dem wir arbeiten, ich bin davon überzeugt, dass Moselwinzer insgesamt optimistisch sein können, weil gerade die Saarwinzer, weil sie einen Wein anbieten, der den Trinkbedürfnissen moderner, junger, urbaner Kunden entspricht. Also der entspricht, also das wirklich ist ein sehr, sehr, sehr zeitgeistiger Wein. Und ich bin voller Optimismus, dass die Menschen bald schon wieder mit großer Freude in Restaurants sitzen werden und mit Freunden dann eine Magd um Saarissen trinken werden und dabei sehr viel Freude haben werden, das vor allem wertschätzen werden. Doch, ich bin voll Optimismus und Fröhlichkeit und freue mich auf das nächste Jahr, wenn diese gruselige, düstere Zeit hoffentlich endlich vorbei ist.
Diese Hoffnung nehmen wir mit, kommen jetzt zum Quickfire bei Im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt. Das heißt für dich 16 kleine Rieslinge zur Schnellverköstung. Bist du bereit?
Klar.
Deine Trierer Lieblingsvokabel?
Tätisch.
Dein Lieblingsort in Trier?
Das Schloss Monet ist auch, wenn es polarisiert, aber das verbinde ich mit sehr vielen Erinnerungen und eine tolle Küche, die auch, von der ich weiß, dass sie sehr polarisiert, aber das ist eigentlich einer meiner liebsten Orte in Trier.
Dein Trierer Lieblingsgericht?
Ja, also Blutwurst gebraten, das ist schon was Feines. Das ist mit Sauerkraut, das ist ein tolles Gericht, mit viel Creme obendrauf, also richtig schön sahnig gemacht, das ist ein tolles Gericht. Ist mit Wein eine Herausforderung, aber schmeckt mir aber auch nämlich gut. Typische moselländische Spezialität, aber da ist noch ein was zu nennen, das ist nämlich der Moselzander. Und wenn man einen echten Moselzander illegal aus dem Trierer Wehr gefischt, was man nicht laut sagen darf, das sind, glaube ich, verboten, aber den dann schön brät, das ist ein Wahnsinnsgericht. Das ist mein absolutes Lieblingsgericht und ich glaube, das ist eine typische moselländische Speise und auch Trierergericht.
Rhetorische Frage, dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fietz?
Also ich finde, dass ein schönes Eifler Bier das Beste an der großen Weinprobe ist. Also aufgrund des Alkalischen des Bieres ist das einfach für den Körper der Körper jubelt ja. Also ich weiß nicht, wie es den anderen ergeht, aber wenn ich nach einer langen Weinprobe, einem langen Tag, dann abends mein Bierchen aufmache und ich liebe abends vorm Schlafen gehen ein Pilz, das ist einfach, und auch vor jeder Weinprobe. Also wenn ich abends eingeladen bin, ist der Aperitif eher ein Eifelchampagner als einer aus Frankreich.
Das letzte Konzert, das du besucht hast?
Das war im Dom. Das war ein Konzert im Dom der Messias. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Großartig. Also die großen Domkonzerte sind für mich, das sind die ganz schönen Momente, die ich mit Trier verbinde. Wer mal Mozarts Messias gehört hat im Dom, das ist schon erhabene. Das sind große Momente. Oder das Weihnachtsoratorium. Wow. Das spüre ich gerade. Das ist großartig.
Das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast?
Ich liebe Sport, aber ich schaue mir überhaupt keine Sportereignisse an. Also ich bin leider Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist irgendein Fußballspiel gewesen. Ich habe keine Ahnung. Erinnere mich nicht mal dran. Also ich bin der typische Fußball-Konnoisseur, der im Zustand völliger Ahnungslosigkeit ein Spiel bewertet, obwohl ich nicht mal gerade mal in der Lage bin, die Trikots auseinanderzuhalten.
Fußball-Konnoisseur, großartig. Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
Das Schloss Moniz hatte ich genannt. Ich finde natürlich auch die Glocke extrem sympathisch als Lokal. Oh, da gibt es zwar viele. Also jetzt muss ich als Weinverkäufer aufpassen. Jetzt bin ich ja gezwungen, alles zu nennen. Aber ich finde, Trier hat doch schon eine reiche Gastronomie. Draußen auf der Terrasse beim Bäcker zu sitzen und mal ein Wiener Schnitzel im Bäcker zu essen. Ich weiß nicht, wer das noch nicht getan hat, der muss es tun. Das ist, Entschuldigung, das Wort, geil. Das ist so toll. Der hat ein Rezept, der hat so viel Butter im Wiener Schnitzel drin. Das ist ein physikalisches Wunderwerk. Schmeckt phänomenal. Aber auch eine Glocke, eine Zwiebelsuppe zu essen oder in der Krim, die ja lange nicht mehr da ist, hat damit bin ich viele, viele Erinnerungen. Es gibt viele Lokale in Trier, die mich, ich finde die Bagatelle momentan wahnsinnig gut. Aber auch im Eurnerhof einfach ganz klassisch, das ist vielleicht das Lokal, das ich am meisten besuche. Dort ein Hähnchen am Abend mit einem Glas Kabi von J.J. Prüm, wow. Oder im Weißburgunder vom Molitor. Also das sind so für mich perfekte Kombinationen. Und ganz wichtig, für mich ist natürlich eigentlich so ein schönes Bierchen. Ich bin ja so froh, dass es Walderdorfs jetzt sein. Die hatten ja mal saarländisches Bier und jetzt haben die Eifelchampagner aufgenommen. Das ist schon schön. Also das ist ganz toll und darüber sind wir sehr froh.
Wer ist denn dein Lieblingstrierer?
Hubi Scheid.
Die Saarbrücker Zeitung hat mal von dir als Naturburschen, Rebenflüsterer und Ritter von der Saar geschrieben. Welche Bezeichnung trifft am ehesten auf dich zu?
Keine. Finde ich alle sehr peinlich. Und im Gegenwart meiner Kollegen, die ich extrem schätze, ist das alles aber nur peinlich. Ich freue mich, wenn ich gemeinsam mit dem Florian Lauer, den Zillikens, Egon und den Jauchs und allen anderen, die wir haben, es uns gelingt, den Fokus auf die Saar zu werfen und hier für Qualität zu stehen. Wir sind ein Gebiet, das wie kaum ein anderes wahrgenommen wird momentan für einen Aufschwung. Wir werden sehr genau beobachtet und das ist toll. Und der Neubau der Manufaktur hilft uns, dass Leute aus ganz Deutschland jetzt gerade auch in Corona-Zeiten zu uns kommen. Das ist toll. Und deswegen, um Gottes Willen, Naturbursche, als ich es schon höre, schüttelst mich. Nein, das ist alles gruselig. Ich finde ohnehin, dass ein solches Wort niemals eine Person kennzeichnet. Also, um Gottes Willen.
Welches Laster ist dir besonders unangenehm?
Dass ich sehr undeutlich spreche, zu schnell spreche, mich selber kaum anhören kann in einem Podcast, finde ich unerträglich. Es gibt einen sehr schönen Spruch von den Marx Brothers, der lautet sehr lustig, das lautet, ein Verein, der einen Typen wie mich als Mitglied akzeptiert, dem will ich niemals beitreten.
Von wem würdest du am liebsten ein Kompliment über deinen Wein hören?
Egon Müller hat mir mal ein sehr schönes Kompliment gegeben, das sehr, sehr, sehr wehgetan hat. Er sagte, er hatte meinen Schwarzhofberger 2016 im Glas, Pagensknopf, einer der wahrscheinlich besten Weine, die wir gemacht haben. Er schaute ihn an, schwenkte ihn, roch daran und sagte, wow, wie schön wäre dieser Wein, wenn er süß wäre. Das hat wehgetan, aber es kam von tief innen heraus und ich habe es als Lob wahrgenommen. Und mein fränkischer Kellermeister sagt, nett geschimpft, ist genug gelobt und damit empfand ich das Lob.
Welche drei polnischen Redewendungen sollte man beherrschen, bevor man einen Urlaub in Polen antritt?
Also Kurba ist natürlich ein Wort, das immer passt, wenn es mal nicht passt. Also wenn man die deutsche Fäkalsprache nicht verwenden möchte. Ich finde Szybko unheimlich gut. Also Kurba ist scheiße. Entschuldigung, das heißt, ja, das fällt mir jetzt auch kein anderes Wort ein. Szybko heißt halt, in Deutschland heißt es husch husch, zack zack oder schnell schnell.
Noch eine dritte.
Bazowadne, wunderschön. Aber ich finde es einfach ganz wichtig, und das ist ja das, was Polen fantastisch, das Wort, das finde ich schön, fantastisch. Also die Polen, nette Polen verwenden das Wort sehr oft und ob das Essen gut ist oder das Wetter ist toll oder der Moment ist, der Augenblick ist schön, dann ist das Wort fantastisch. Finde ich schön. Und das finde ich aber schön. Wir Deutschen werden gut beraten darin, wenn wir die wunderbaren Dinge, die uns widerfahren, und wir sind ein Land, das in der Breite immer noch sehr wohlhabend ist und das einfach jeden Tag haben wir das den Grund, auch sehr glücklich und sehr dankbar zu sein, wenn wir das Wort fantastyczne doch ein bisschen häufiger verwenden würden und uns einfach mal an der Nase packen und feststellen, verdammt, ist das hier schön. Also wenn ich in meinem Raum sitze, wenn ich in meinem neuen Weingut sitze und dann aus dem Fenster schauen darf, wow, da bin ich jeden Tag beglückt, das ist einfach nur toll.
Wessen Erfolgsgeschichte hat dich bislang am meisten beeindruckt?
Die von Winston Churchill. Also ich habe die von Elon Musk gelesen und die von vielen berühmten Persönlichkeiten. Das ist ein Thema, das lohnt sich, sich mal mit den Biografien von erfolgreichen Menschen zu beschäftigen. Aber Winston Churchill ist mit Sicherheit eine der spannendsten Geschichten, weil er ein unglaublich gebildeter Mann war, der ganz im Gegensatz zu seiner Wahrnehmung nicht Sports ist, auch Sport sehr geschätzt hat. Er fing jeden Morgen an mit seinen Kniebeugen und seinen Tonübungen. Er hat natürlich auch den Alkohol sehr geschätzt und auch ein nötiges Maß an Gelassenheit und immer wieder Souveränität. Also das finde ich super. Und denn Bildung ist die Grundlage von Erfolg und auch mal klare Kante sagen zu können. Mir geht diese weichgewaschene Politik, die wir heute haben, diese Ängstlichkeit in beiden Bereichen, echt auf die Nerven. Ich denke manchmal so an Herbert Wehner oder Franz Josef Strauß oder auch immer an richtig tolle Politikpersönlichkeiten, oder an Schmidt, die sich dann mit Schmidt bekriegt haben im Bundestag. Das waren Momente meiner Kindheit oder im Frühschoppen, wenn ich dann sah, wie man mit dicken Zigarren politische Fragen ihrer Zeit diskutiert und dann mal immer ein Glas Moselwein in der Hand hatte. Das sind doch magische Momente unserer Kindheit. Also das ist für jemand, ich bin jetzt leider schon Anfang 50, das war meine Kindheit prägend, da habe ich keinen Frühschoppen an mir vorbeigehen lassen. Großartig.
Wer ist dein Lieblingsautor?
Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich würde jetzt gerne den gebildeten Menschen widerspiegeln, der hier ganz, ganz viele Autoren wiedergeben kann, die er jetzt gerade auf dem Nachttisch liegen hat. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, schaffe ich es nicht, die ganzen Bücher, ich habe einen riesigen Bücherschrank mit echten Büchern, ich bin natürlich auch Audible-Kunde inzwischen, das heißt, ich höre auch die meisten Sachen inzwischen im Ohr, beim Sport, als Texte und ich höre eigentlich keine Romane. Ich bin jemand, der sich für Biografien interessiert und für Zeitgeschehen, für Essen und Trinken natürlich, fürs Kochen. Und meine Lieblingsbücher sind dann eher, ich habe jetzt gerade oben das in einem Werk von Johann Lafer liegen. Also das macht mich echt glücklich. Also von meinem Kumpel Johann Lafer ist mit Sicherheit, die Kochbücher sind sehr lesenswert, aber ich bin leider nicht so gebildet, wie ich es gerne wäre. Und würde schrecklich gerne die vielen tausend Bücher lesen, die da alle in meinen Regalen liegen. Und das mache ich hoffentlich irgendwann. Ich habe jetzt in den letzten Jahren es nicht geschafft, mich wirklich mit einem Buch in Ruhe hinzusetzen und zu lesen. Das habe ich nicht geschafft, auch gerade meine Arbeit.
Welches Projekt möchtest du in deinem Leben unbedingt noch angehen?
Mein Traum ist, dass das Vertrauen in den Sarwan so stark ist, dass in jedem Top-Restaurant in New York ein Florian Lauer, also ein Wein von den Weber-Brüdern hier in der Saar oder von, das ist mein Lebensziel, dass wir die Anerkennung bekommen für eine tolle Leistung, dass die Weine die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen, dass man nicht despektierlich, sondern voller Respekt und vor allem voller Freude über das spricht, was Menschen emotional anspricht. Ja, das ist mein Lebenstraum, dass der Sarwan, der Moselwein die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Und das ist auf einem guten Weg momentan.
Du darfst alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
Ist es nicht wunderschön hier?
Ja, und das ist ein grandioses Schlusswort für diese Folge des ehrlichen Trierer Podcasts mit Roman Niewodniczański. Allen, die bei der Wine Night im Astoria dabei sind, wünschen wir an dieser Stelle viel Freude und Genuss. Und wer sich fernab der Veranstaltung an den Weinen von Van Volxem erfreuen möchte, dem ist das Weingut in Wildingen zu empfehlen oder aber die Weintheke vom Didl. Roman, ich danke dir.
Danke sehr, hat Spaß gemacht.
Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
Die jeder kennt.
Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.